Gedanken zum Palmsonntag, zu Matthäus 21. Wir neigen dazu, so sagen uns die Psychologinnen, aus Informationen, die wir bekommen, immer das herauszufiltern, was unsere schon gefasste Meinung bestätigt. Deshalb lassen sich Vorurteile auch so schwer erschüttern. Ich habe es ja immer schon gewusst. Fachleute nennen das Confirmation Bias, ein Denkfehler auf der Suche nach Bestätigung. Und so lassen sich auch religiöse Vorstellungen, die uns oft seit der Kindheit begleiten, schwer erschüttern. Nicht einmal durch die biblischen Texte selbst. Und so ist es auch mir gegangen, bis ich auf das heutige Evangelium genau hingehört und entdeckt habe, dass es entgegen der mir vertrauten Etikettierung gar nicht um einen vielbejubelten Einzug in Jerusalem geht. Der Großteil der Erzählung spielt nämlich vor der Stadtmauer, am Ölberg, im Angesicht des Tempelbergs. Zwei Schüler werden geschickt, eine Eselin mit Füllen im Dorf loszubinden und zu Jesus zu führen. Und dann legen die Schülerinnen Jesu ihre Kleider auf die beiden Tiere. All diese Vorbereitungen werden im Licht eines Prophetenwortes erzählt. Im Buch Sacharja, das aus der Zeit nach dem babylonischen Exil stammt, werden die Eselin und das Fohlen als Reittiere eines gerechten und demütigen Herrschers vorgestellt, der nicht mehr wie die Könige vor dem Exil mit Prunk und Waffen, zum Beispiel Pferden, auftreten wird. Alle Hoffnungen richten sich auf so einen Friedenskönig, der in diesem Sinn das Königtum Gottes aufrichten wird. Vor diesem Hintergrund ist der Zug Jesu vor der Stadt als messianisches Zeichen zu verstehen. Und der Ruf Hosianna ist von seiner Wortbedeutung her kein Jubel, sondern eine Bitte um Hilfe. Bring doch Rettung! Er möchte Gott an seine Treue erinnern, sein Volk aus Bedrängnis und Not zu Rettung und Leben zu führen. Hier konzentriert sich jetzt alles auf Jesus. In ihm wird das Kommen dieses sanftmütigen Königs zur Tochter Zion erfahrbar. Er ist gegenwärtig, aber er spricht und handelt vorerst noch nicht. Das mulmige Gefühl, das Leserinnen bei dieser Vorbereitung womöglich haben, beruht auf der Erinnerung an den Anfang des Matthäusevangeliums, an die Reaktion des Herodes, als er vom neugeborenen König der Juden hört, oder an die Flucht nach Ägypten. Und spätestens seit der ersten Ankündigung ist mit dem Gang nach Jerusalem auch das Leidens- und Todesgeschick Jesu verknüpft. Aber auch die Auferweckung am dritten Tag. Ich erinnere mich, wenn wir früher am Kafkasteg die Palmzweige gesegnet haben und dann in Prozession, oft bei eisigem Wind und Schneetreiben, zurück in die Kirche gegangen sind, waren wir nicht selten mit verständnislosen Blicken und Kommentaren, bisweilen auch mit Schimpfen und Flüchen konfrontiert. Ähnlich dürfte es dem Zug um Jesus ergangen sein, von dem das Matthäusevangelium erzählt. Die Reaktionen auf den tatsächlich nur knapp angedeuteten Einzug in die Stadt bleiben verhalten. Die erdbebengleiche Erschütterung der ganzen Stadt ist keine freudige Überraschung, kein Triumph, keine Erscheinung, kein theophanes Ereignis. Eher schon zeigen sich die Bewohner skeptisch. Keine Bewegung, kein Gruß, kein Ruf, keine messianische Hochstimmung. Die Hilfe und Bittrufe der Begleiter Jesu vor den Toren prallen auf die distanziert skeptische Frage: Wer ist dieser? Eine Antwort bleibt aus, die muss der Evangelist den Begleiterinnen in den Mund legen. Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Während wir uns dann vom Kafkasteg in den sicheren Hort unserer Kirche zurückgezogen haben, um gemeinsam Eucharistie zu feiern, führt der Einzug Jesu nicht zum Segen, sondern zum Konflikt, mitten im Zentrum der Macht. Dort, wo ihm eine Veränderung der Zustände am dringlichsten geboten erscheint, in der Konfrontation mit der Obrigkeit am Tempel. Jesus ergreift jetzt die Initiative, um das Haus des Gebets wiederherzustellen. Das von staatlichen und religiösen Autoritäten raffiniert ausgeklügelte System wahrt nur scheinbar die Reinheit und Heiligkeit des Tempels. Tempelsteuer, Opfergeld und Reinheitsvorschriften dienen vor allem der Erhaltung der Macht. Aber das Evangelium erzählt weiter. Durch Jesus erfahren jetzt die gesellschaftlich und religiös Ausgeschlossenen, wie etwa Lahme und Blinde, am Tempel Heilung. Und so konstituiert er, der Sohn Davids, die neue Tempelgemeinde, in der auch die Kleinen ihren Platz finden. Für Kinder wird hier im Griechischen nicht der Begriff verwendet, der das Kind in Beziehung zu seinen Eltern meint, sondern Kind im Blick auf den Rang in der Gesellschaft. Nicht zufällig erinnert dieser Begriff Paidon an das griechische Wort für Sklave, Pais. Denn Kinder stellten damals für ihre Eltern häufig eine Einnahmequelle dar. Und gerade diese Kinder bilden jetzt in der Stadt das Echo für den Hilferuf vor den Toren Jerusalems. Hosianna, Sohn Davids! Das ruft nochmal die Skepsis der Obrigkeit Jesus gegenüber hervor. Hörst du, was sie da singen? Mit einem Schriftwort kann sie Jesus in die Schranken weisen. Noch. Aber sicherheitshalber verlässt er die Stadt Jerusalem und übernachtet außerhalb, bei Bethanien, nahe bei Bethphage, wo der Tag, den das Matthäusevangelium schildert, jetzt seinen Abschluss findet.